Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Hallo Martina, wie geht's dir?
Hallo Rebecca, ja, mir geht es eigentlich ganz gut, bis auf, dass ich eben am Samstag mich langgelegt habe und ein offenes Knie habe, aber und einige Prellungen, die meistens nur nachts nerven, wenn man sich umdrehen will.
Ja, dann legt man sich da wieder drauf. Aber zum Glück ist dir nichts Schlimmeres passiert.
Genau. Also ich habe Glück gehabt. Und hoffe, dass das Glück mich auch weiterhin begleitet. Wir sind heute bei der Krebsberatungsstelle in Münster.
Genau.
Ja. Und da haben wir einen ganz netten Gast. Das ist die Frau Bruns. Und vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor.
Das mache ich gerne und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, Gudrun Bruns ist mein Name. Ich bin vom Grundberuf Sozialpädagogin, psycho-onkologisch weitergebildet, habe auch eine Beraterqualifikation und leite die Beratungsstelle seit über 30 Jahren.
Oh, das ist lang.
Ja, ich bin ja erst 30. Das kann man sich dann ungefähr so vorstellen.
Stimmt.
Ja.
Ja, und Rebecca, wie bist du, hast du den Kontakt hier zur Krebsberatungsstelle gefunden?
Ja, also ich habe tatsächlich eine der wenigen Informationen, die ich in der Krankenhauszeit in meiner Krebsbehandlung bekommen habe, mir behalten. Und zwar war das ein Flyer von der Krebsberatungsstelle. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht schaden, weil man ja auf jeden Fall eine Person haben möchte, mit der man auch mal darüber sprechen kann, was da so alles passiert ist. Und ich natürlich auch, so wie viele andere, nicht so gute Aussichten auf einen zeitnahen Therapieplatz hatte, habe ich mich erstmal an diese Stelle gewendet und hatte auch noch gar keine Vorstellung, was mich hier erwartet. Vielleicht mögen Sie da mal erzählen, was da so auf einen zukommt, wenn man mit Ihnen in Verbindung tritt.
Also eigentlich kann man sagen, dass wir bemüht sind, ein möglichst breites Angebotsspektrum zu machen, das Ratsuchende für sich so nutzen können, wie es für sie jetzt gerade passt. Und die Menschen, die sich an uns wenden, wenden sich mit sehr, sehr unterschiedlichen Anliegen an uns. Manche haben ganz konkrete Fragen, die möchten eine Reha machen, möchten wissen, wo kann man das machen, wie kann man das beantragen. Oder habe ich was von einem Schwerbehindertenausweis? Aber was auch immer mehr geworden ist, dass sich Menschen mit psychischen Belastungen an die Beratungsstelle wenden. Und es ist ja so, dass viele psychische Belastungen eine ganz menschliche Reaktion auf eine Krebsdiagnose sind. Und das Angebot an Krebsberatung ist eben sehr niedrigschwellig, soll sehr zeitnah zur Verfügung stehen. Und eben auch dabei helfen, die Erkrankung mit den vielfältigen Folgen zu verarbeiten. Mit dem Ziel, dass sich die Menschen möglichst gut fühlen.
Ja. Ist es denn so, dass sich eher die Betroffenen an Sie wenden oder oft auch Angehörige?
Ungefähr 3/4 bis 2/3 sind erkrankte Menschen, die sich an uns wenden, aber auch 1/4 bis 1/3 sind eben Menschen, die als Angehörige sich belastet fühlen. Das sind häufig Partner, PartnerInnen, aber auch Kinder, Eltern von erkrankten Menschen. Und wir stellen immer wieder fest, dass es Angehörigen auch mal schwerer fallen kann, das Angebot zu nutzen, weil das setzt ja voraus, sich damit auseinanderzusetzen, dass für mich als Angehöriger die Erkrankung mit den Folgen eine Belastung ist.
Genau.
Und das ist schon eine Hürde, die es Angehörigen schwerer macht. Aber es ist uns ganz wichtig, dass das bekannt wird, dass auch Angehörige, Freunde sich an die Einrichtung wenden können.
Ja,
so ist es ja bei uns in der Deutschen ILCO auch. Da würden ja auch in der Regel erstmal nur die Menschen mit Darmkrebs oder chronischen Darmerkrankungen zu uns finden. Und da würden sich ja eher seltener die Angehörigen melden, die vielleicht auch sich mit dem Stoma nicht auskennen und da mal was wissen möchten. Da ist ja auch der Rahmen relativ kleiner, ne?
Ja, das ist schon so, dass aber es kommen in die Gruppen, kommen oftmals Angehörige mit. Das finde ich sehr, sehr positiv. Es gibt aber auch Fälle, wo die Freundin mitkommt, weil der Ehemann sagt, das mit deiner Erkrankung, da möchte ich gar nichts zu tun haben, so mehr oder weniger.
Ja.
Also, aber per E-Mail kriege ich häufig Anfragen von Angehörigen.
Interessant, ne?
Ja,
weil
aber
das
nicht
ist
persönlich,
ja wichtig,
sondern
auch
per E-Mail.
Mhm. Ja, finde ich auch gut. Ja, und dann hat man eben die Möglichkeit, hier Einzelgespräche zu machen. Das habe ich ja auch dann wahrgenommen und habe mich auch gut aufgehoben gefühlt, weil ich selber bestimmen konnte, so um welche Themen es gehen kann und was mir wichtig ist. Und dann haben wir auch einen Zeitrahmen festgesetzt. Also als ich dann einen Therapieplatz gefunden hatte, war das dann natürlich so, dass ich mich dann primär auf die Therapie fokussiert hatte. Aber ich hatte eben immer die offene Einladung, mich hier wieder zu melden, wenn ich das denn bräuchte. Genau.
Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also die Krebsberatung richtet sich an Menschen in allen Phasen der Erkrankung. Das heißt, die Leute können sogar kommen, wenn sie verunsichert sind, auch wenn die Diagnose noch gar nicht gestellt wurde, bis hin zu vielen Jahren auch nach der Krebsdiagnose. Und wir stellen fest, die Anlässe, den Kontakt aufzunehmen, können sehr unterschiedlich sein. Viele melden sich während der Primärbehandlung, also innerhalb des ersten Jahres nach der Diagnose. Aber auch zum Beispiel das Ende einer Behandlung oder das Ende einer Nachsorge kann nochmal eine neue Verunsicherung zum Beispiel sein. Ja. Und Anlass, Kontakt zur Beratungsstelle aufzunehmen oder eine Rückstufung des GDB. Also das ist ein sehr, sehr breites Spektrum und wichtig ist uns, dass die Menschen wissen, das Beratungsangebot steht allen offen.
Genau, und ihr macht ja auch Ernährungsberatung und ihr habt ja auch noch verschiedene Workshops zum Thema Ernährung, aber auch zum Thema Körper. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist ja hier auch noch eine psycho-onkologische Sportgruppe, wo man doch dann auch teilnehmen kann im Hause, oder? Ist das jetzt unabhängig von der Krebsberatung?
Nee, unsere Hauptstelle ist im Gesundheitshaus in Münster und da sitzt zum Beispiel auch der Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie und mit denen zusammen bieten wir Sportgruppen in der Krebsnachsorge an. Und die können auch niedrigschwellig genutzt werden. Und vielleicht ist nochmal wichtig zu sagen, dass die psychosoziale Beratung eigentlich die Kernleistung ist von uns. Also dass Einzelne zu uns kommen können, als Paare oder auch als Familien. Aber wir haben tatsächlich ein breites Spektrum an zusätzlichen Angeboten, wie Workshops zu Entspannungsverfahren, zum Kochen, zu Ernährung. Es gibt das Bochumer Gesundheitstraining, Waldbaden haben wir zum Beispiel im Programm, Humor-Workshop. Ja, ja. Also da versuchen wir auch mit wechselnden Angeboten Menschen die Möglichkeit zu geben, für sich auch so Methoden mal auszuprobieren. Was kann mir denn helfen, mein Wohlbefinden zu stärken? Und ja, da sind wir immer sehr bemüht, wie gesagt, ein breites Spektrum zu machen. Und was es auch noch gibt, sind Informationsveranstaltungen, wo wir zum Beispiel Informationen zu einzelnen Erkrankungen aufgreifen oder auch Langzeitfolgen einer Krebserkrankung. Wie kann das Leben damit gut gelingen? Und es gibt ein breites Spektrum an medizinischen Beratungen, an Ernährungsberatung, pharmazeutischer Beratung. Und diese Angebote sind alle für Ratsuchende kostenfrei nutzbar und damit auch niedrigschwellig.
Wow, also ich finde das toll. Muss aber sagen, also ich engagiere mich sehr, sehr lange auch schon in der Selbsthilfe und ich bin auch bei der Krebsgesellschaft NRW wir haben da ja so eine Fachgruppe Selbsthilfe, wo verschiedene Selbsthilfeorganisationen sich treffen und deswegen kenne ich mich da eigentlich ganz gut aus, muss aber sagen, die Leute in meinem Umfeld, die eine Krebsdiagnose hatten, die haben das irgendwie alles versucht, so mit sich selbst auszumachen. Und das fand ich immer sehr schlimm, weil sehe das ja auch, wie gut das denen tut, die in die Gruppen kommen, mal wirklich darüber zu sprechen. Und die sagen dann auch hinterher, wie erleichtert sie sind, dass sie mal jetzt jemanden haben, der sie auch versteht und nicht nur immer diese Sprüche bekommt, ja, es wird schon wieder oder so, ne? Also so, das einfach so im Freundeskreis oder Familie so abgetan wird. Deswegen finde ich das so schade, aber ich finde das gut, dass wir diesen Podcast machen und hoffe mal, dass sich der eine oder andere angesprochen fühlt und dann vielleicht doch mal den Weg auch zu einer Krebsberatungsstelle oder zur Selbsthilfe findet.
Ja, denn die Krebsberatungsstelle gibt's ja in vielen großen deutschen Städten.
Ja, und auch in der ländlichen Region. Also unsere Beratungsstelle hat das Einzugsgebiet Münsterland. Ja. Und wir beraten hier in der Hauptstelle, aber an 14 Orten in der Region Münsterland, weil uns Niedrigschwelligkeit total wichtig ist. Und die Menschen fahren keine 40 Kilometer für ein Beratungsangebot, wo sie gar nicht wissen, ob das hilft.
Ja, natürlich.
Deshalb müssen wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch auf die Ratsuchenden zukommen.
Ach, ja. Sie haben dann so Außenstellen, wo Sie dann, was weiß ich, einmal im Monat oder sowas auch eine Beratung anbieten.
14-tägig oder wöchentlich, genau. Und da koordinieren wir die Termine von der Hauptstelle aus. In der Hauptstelle haben wir auch offene Sprechzeiten. Da können die Leute direkt ohne Termin kommen und sich telefonisch oder persönlich beraten lassen.
Mhm. Dann haben Sie aber, Münsterland ist, glaube ich, nicht gerade klein, ne?
Also, ja. Nee, ich wollte gerade sagen, alleine bei uns der Kreis Coesfeld,
ja.
Der ist groß.
Ja, also da haben Sie ja viel Fahrerei auch. Aber ich finde das gut, dass es solche Angebote gibt, denn ich kann mir vorstellen, wenn man da gerade so Raum Coesfeld oder Rheine oder wie auch immer irgendwo wohnt, dann ist das doch auch eine Fahrerei bis Münster Zentrum.
Genau, also unsere entferntesten Außenstellen sind eben Rheine, Oelde und Borken. Das ist eine Stunde Fahrzeit, selbst mit dem PKW.
Genau.
Und das ist nicht mehr niedrigschwellig zugänglich. Deshalb haben wir dort die Außenstellen und beraten eben da vor Ort.
Ja, toll.
Das ist wirklich gut, ja.
Und hast du denn hier auch so psycho-onkologische Beratung?
Ja, genau, das waren ja die Gesprächstermine, auf die ich eben hingewiesen habe. Das war ja dann sozusagen die psycho-onkologische Beratung, die ich ja auch kurzzeitig im Krankenhaus erlebt habe, nur nochmal in längerfristig. Und im Krankenhaus ist das ja wirklich so ganz knapp, weil da sind ja wirklich nicht gut aufgestellt und da kann das dann wirklich nur sein, dass die mal eben zwischen den Arztgesprächen, die man hat oder zwischen den Besuchern, die man hat, einfach mal vorbeischauen. Und wenn man gerade eben nicht empfänglich ist oder einem das nicht gut genug geht, dann können die nicht einfach nochmal wiederkommen, weil die so viele Patienten betreuen in der Klinik.
Ja,
das war dann auch so, dass ich wirklich einmal nicht konnte und dadurch dann meine Entspannungsreise, die wir geplant hatten, dann ins Wasser gefallen ist. Die konnte ich dann auch nicht mehr nachholen.
Ja, das kenne ich auch. Also, dass es in einer Klinik dann vielleicht zwei Psycho-Onkologen gibt, die aber natürlich sehr viele Abteilungen betreuen. Und das ist auch, finde ich, auch immer viel zu wenig.
Ja.
Und die Liegezeiten sind sehr kurz.
Sehr kurz.
Die werden
immer
auch
kürzer.
Immer verkürzt. Da wird ja immer wieder darauf hingewiesen. Stehen Sie doch mal auf, gehen Sie doch mal spazieren. Und das ist eigentlich das Letzte, woran man denken kann in dem Moment. Aber die wollen versuchen, dass man in der Lage ist, wieder zu Hause zu sein.
Ja, also die Liegezeiten, die haben sich extrem verkürzt. Wenn ich da noch so an meine ersten chirurgischen Eingriffe dachte, da durfte man noch brav liegen bleiben, so lange, wie es einem schlecht ging. Heute.
Die Hämorrhoiden werden jetzt ambulant entnommen.
Ja.
Ist kein Scherz. Haben die schon drüber gesprochen, als ich da lag.
Okay.
Da hat man einer Dame, die gesagt hat, ich kann jetzt schon nach Hause, ich war doch noch gar nicht auf dem Klo. Und dann sagten die, ja, also ab nächstes Jahr kann man ambulant, dann kann man einfach zu Hause zusehen, wie es klappt. Und sie hat da wirklich Angst davor gehabt, vor diesem ersten Toilettengang. Was kann ich denn da machen, ne? Die hat den ganzen Schrank, der eigentlich für die Schwestern war, also jeder hatte im Badezimmerschrank, wo alle Utensilien so drin lagen, die man so braucht, hat ihr alles geräumt.
Ja.
Die hat gedacht, sie könnte das alles gebrauchen. Selbst die Ampullen mit klarer Flüssigkeit, die man zum Durchspülen für den Zugang nimmt, hat die alle eingepackt. Die hat gedacht, wer weiß, was auf mich zukommt heute Abend, ne? Und dann hat die wirklich alles eingepackt. Und gar nicht gefragt, ne?
Ja,
das zeigt, wie schwierig das sein kann, wenn die Menschen so frühzeitig entlassen werden, auch aus der Klinik. Und ich finde, das ist besonders schwierig für Menschen, die auch alleine leben.
Genau.
Und die nicht wissen, wie sie sich fühlen nach der Operation oder nach der medikamentösen Behandlung.
Also ich kenne das auch so, wenn dann halt jemand, der Darmkrebs hat, dann auch noch ein Stoma bekommt, ist das natürlich auch nochmal eine sehr extreme Situation. und auch sehr belastend. Ja, und da wird aber keine Rücksicht drauf genommen. Wenn derjenige Glück hat, dann kommt einmal die Stomatherapeutin und sagt, ja, ich zeige Ihnen jetzt, wie das geht. Aber das reicht eigentlich nicht.
Nein, zu Hause am Spiegel, da denkt man auch nur, wie soll ich das denn jetzt kleben, damit das Loch abgedeckt ist? Also, das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass man nicht weiß, wie man das aufkleben soll, ne?
Ja, und vor allen Dingen weißt du ja auch nicht, ich meine, du hast ja vorher noch nie, bist ja noch nie mit deinem Darm konfrontiert worden.
Genau.
Der ist ja eigentlich im Bauch. Und dann stehst du da und denkst, ja, wenn ich jetzt was falsch mache, was passiert denn dann?
Ja, dann geht irgendwas kaputt.
Genau,
oder
da geht
ne?
irgendwas kaputt. Und ja, also ich weiß das noch. Also die ersten Male, die ich das selber machen musste, das war grauenhaft.
Ja,
ne?
Ich habe mich auch immer mit meinem Vater zusammen vor den Spiegel gesetzt und habe ihn nochmal kontrollieren lassen, dass ich auch wirklich richtig aufgeklebt habe. Weil ich so eine Angst davor hatte, dass das daneben läuft, wenn das kommt.
Ja.
Und ja, die meiste Zeit ist es gut gegangen, bis auf eben die Unterwanderung, die man dann ja manchmal hat. Genau. Nee, und dann war es auf jeden Fall gut, wenn man dann einfach nochmal Beratungsstellen auch im Hinterkopf hat, weil auch die Kliniken in der Zeit, wo man dann entlassen ist und erstmal zu Hause ist, nicht unbedingt erreichbar sind. Man braucht aber eine schnelle Lösung zu irgendeinem Thema. Das heißt, dann kann man sich wenigstens dann noch an die Beratungsstelle wenden und fragen, hey, kennt ihr nicht noch wen, wohin man sich melden kann zum Thema Stoma? Weil auch in den Kliniken sind die Stomatherapeuten maßlos überfordert und haben zu viele Aufträge und werden dem gar nicht her.
Ja.
Genau.
Und ein Stoma ist ja auch so eine deutliche körperliche Veränderung.
Genau.
Und damit muss man ja einen Umgang finden. Und manche Menschen haben ja echt Sorge, kann ich mich überhaupt wieder gut fühlen mit dieser körperlichen Veränderung? Und da finde ich das so wichtig, dass Sie als lebende Beispiele, dass das möglich ist, auch einen guten Alltag zu leben mit dieser Veränderung, total wichtig.
Ja, ja. Wir machen ja auch Krankenhausbesuchsdienst. Jetzt wird es natürlich auch immer schwieriger, an die Patienten überhaupt ranzukommen, weil
ja.
Flugs sind sie ja wieder weg. Und aber die Fragen, die da gestellt werden, sind natürlich besonders bei Frauen. Ja, was kann ich denn anziehen? Noch?
Genau, kann ich überhaupt eine Jeans wieder tragen? Das können die sich gar nicht vorstellen, dass das geht.
Ja.
Weil
genau.
Man ja nur dieses Bild dann hat vor Augen, was man dann vielleicht bei Google rausgefunden hat, dass man sich ja da auch noch das Stoma so einquetschen könnte, dass das die Farbe wechselt und so. Solche Geschichten habe ich da alle gefunden.
Oh.
Also wenn es ja. schwarz wird, ist ganz schlecht.
Oh mein Gott, man sollte nicht googeln wahrscheinlich.
Genau, und deswegen habe ich das, eins der ersten Sachen, die ich mir gekauft habe, war tatsächlich auch nur durch eine große Recherche war so ein Kissen für den Autogurt, dass ich zumindest den Gurt nicht so eng habe. Und ich sag mal so, ich habe ja keine langen Fahrten unternommen, aber einfach fürs Gefühl, dass da eben nichts aufs Stoma drücken kann. Ich habe den Gurt sogar noch im Auto, wenn du den haben möchtest.
Weißt
also,
du was? Also ich.
Der war wirklich bequem, auch gerade für die Narben und so weiter, weil man da ja immer Sorge hat, dass irgendwas das irgendwie berühren könnte, war das eine ganz gute Sache. Also, dass man da so ein Hilfsmittel hatte.
Ja, ich kenne auch welche, die haben sich geweigert, einen Gurt anzulegen.
Gibt's also, ja auch. Man kann sich ja eine Gurtbefreiung holen, aber nur, wenn man das attestiert.
Also, ich finde das lebensgefährlich. Also
ich
man,
auch.
Man,
ja,
sollte, man sollte.
Es macht auch keinen Sinn von der Logik alleine. Also,
ich weiß es nicht. Ich lebe ja länger mit dem Stoma als ohne, sag ich mal. Und ich habe mir über den Gurt damals nie Gedanken gemacht. Ich habe den einfach angelegt und fertig war das. Also
genau.
Ich habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, und das ist auch so, aber das sind so Kleinigkeiten, mit denen man sich dann befasst. Das ist ja wahrscheinlich auch so wie hier, wenn jemand zur Ernährungsberatung kommt und sich denkt, das und das darf ich alles nicht, weil das ja das und das Problem verursachen könnte, dann essen die ja vielleicht fast gar nichts mehr. Und dann deshalb ist ja das Thema Mangelernährung ja auch immer wieder bei ihnen auf der Agenda, weil die Leute dann wirklich aus Angst nichts essen, weil die nicht wissen, was falsch oder richtig ist.
Und Mangelernährung schwächt ja den Körper zusätzlich.
Genau.
Und es wird nicht immer früh erkannt, wenn Mangelernährung droht. Deshalb haben wir das Thema eben auch aufgenommen. Und auch die Verträglichkeiten, Unverträglichkeiten sind ja sehr unterschiedlich.
Genau.
Und da macht es Sinn, wirklich ganz konkret einzelne Menschen zu beraten, was sie denn brauchen.
Genau.
Und gerade zu Ernährung gibt es ja manchmal auch Empfehlungen, von denen man eher abraten muss. Also Diäten.
Genau.
Ja, also auf jeden Fall. Ich hab einen Fall gehabt, da in einer Klinik, da gibt es dann halt für Stoma-Patienten, Neupatienten, gibt es dann einen DIN A4-Bogen mit Sachen, die nicht essen dürfen. Und was steht da drauf? Brötchen. Und was kriegt der Patient morgens? Brötchen. Und dann voll panisch hat natürlich das Brötchen nicht angerührt, ne? Und ich bin da morgens tatsächlich hin und sage, ach, haben Sie keine Lust zu frühstücken? Und da sagt er, ja, stellen Sie sich mal vor, die geben mir irgendwas, was ich gar nicht essen darf. Ich sage, was ist es denn? Ja, sagt er, das Brötchen. Ich sage, wieso dürfen Sie das Brötchen nicht essen, ne? Ja, das steht hier auf meiner Liste. Ja, ich sage, lassen Sie sich's mal schmecken.
Ja.
Das wird schon nicht passieren. Also, ja, solche Sachen, dann werden die Leute noch zusätzlich verunsichert und das finde ich so schade.
Ja.
Und es ist kein Ansprechpartner dann da.
Aber man muss auch sagen, ohne jetzt irgendwelche Kliniken namentlich zu nennen, die Ernährung oder die Küche, das ist ja kein hochwertiges Essen, was man da bekommt. Das ist ja, glaube ich, nur gerade so das, was man eben unter die Richtlinien bekommt. Aber also ich kann mich nicht erinnern, dass das für mich irgendwie lecker war oder so. Also vielleicht an den Tagen, wo ich nicht in der Lage war, was anderes außer Flüssignahrung zu mir zu nehmen, da hätte ich es mir gewünscht, dass ich einen Zwieback bekommen hätte.
Mhm.
Aber also ich kann mich da noch daran erinnern, wenn man jetzt wirklich 2-3 Wochen durchgängig das Mittagessen gegessen hat, hat man sich fast schon erhofft, dass jemand von zu Hause was Gekochtes mitbringt, weil man es einfach irgendwann nicht sehen kann, weil der Speiseplan immer sehr ähnlich gehalten ist. Und deswegen, also da ist man schon dann doch sehr erfreut, wenn man zu Hause dann doch wieder mehr essen kann von den Dingen, die einem schmecken. Mich würde tatsächlich auch nochmal im Punkto Krebsberatungsstelle interessieren, weil mir das jetzt auch in der Reha-Klinik, ich war ja in einer onkologischen Reha-Klinik in Bad Oeksen, ist mir aufgefallen, dass auch da Darmkrebs wieder in der Minderheit war oder auch Blasenerkrankungen oder der Richtung. Würde mich auch interessieren, ob, wenn man das so pauschal sagen darf, wie die Quote so bei der Krebsberatungsstelle ist, ist da Darmkrebs auch eher in der Minderheit von den Menschen, die sich an sie wenden, oder gibt es da viele?
Also bei uns gehören Darmkrebserkrankungen nicht zu den Minderheiten, das kann ich so nicht sagen. Sind ja auch eher häufige, sind ja eher häufige Erkrankungen. Also die Diagnosen, wir vergleichen die manchmal, ne? So in, werten unsere Statistik aus, vergleichen die manchmal mit den Zahlen der Krebsregister.
Mhm.
Und dann stellen wir schon fest, dass Erkrankungen mit ungünstigen Prognosen eher überrepräsentiert sind, wie ZNS-Erkrankungen, Lungenkrebs zum Beispiel, Pankreaskarzinom. Aber im Grunde erreichen wir Menschen mit sehr unterschiedlichen Tumorlokalisationen.
Das ist sehr interessant, weil wir haben ja den Podcast ins Leben gerufen, weil das Thema Darm oder Verdauung ja einfach gesellschaftlich nicht so gut anerkannt ist. Und ich muss auch sagen, dass könnte dann mit meiner Theorie stimmen, dass diese Dunkelziffer an Betroffenen doch höher ist und die einfach nur nicht zur Öko gefunden haben. So ist meine Theorie ja gewesen. Und dass die Zahl der Menschen, die tatsächlich Darmkrebs haben, höher ist, das habe ich mir schon fast gedacht. Also,
ja, ich glaube schon. Also das sind, wenn man die Statistik, Darmkrebs ist die zweithäufigste. Lungenkrebs ist, glaube ich, noch davor.
Nee,
was? Brustkrebs ist noch häufiger.
Ja, doch, stimmt.
Ach, und das Prostatakarzinom beim Mann.
Ja.
Ja? Mhm. Lunge ist nicht mehr so?
Lunge ist auch eine häufige Erkrankung.
Okay. Ja.
Ja.
aber gehört nicht zu den häufigsten. Es kommt, glaube ich, direkt nach Darmkrebs.
Oft hörte, wenn jemand einen Krebs hatte, dass der dann häufig Metastasen ausgerechnet in der Lunge hatte. Weil nur weil man Krebs hat, hört man ja nicht unbedingt mit dem Rauchen auf, ne? Also das war wirklich auch ein sehr interessantes Schaubild, wie viele eben vor der Klinik in den Pavillons saßen und da geraucht haben. Ich meine, das muss jeder so entscheiden, wie er mag, aber ich sag mal so, mein Scherz, wenn mir eine Zigarette angeboten ist oder mein Sarkasmus, geht immer dahingegen, einmal reicht. Also möchte jetzt kein Risiko haben für Lungenkrebs dann auch noch. Also so ist immer mein Spruch. Und da ja jetzt dann auch Sommerzeit ist, fand ich es auch nochmal wichtig. Es gibt ja in Münster immer das Promi-Kennern. Das ist ja sozusagen von der Krebsberatung organisiert. Möchten Sie da auch nochmal kurz was dazu sagen, wann das auch stattfindet?
Sehr gerne. In diesem Jahr ist das am 7. September. Wir freuen uns immer drauf. Die Organisation ist immer etwas herausfordernd für uns, aber es ist letztendlich auch ein tolles Event. Und was uns auch freut, ist, dass wir da in dem Zusammenhang das Thema Krebs spaßassoziiert an die Öffentlichkeit bringen können. Ja, Leonhard Lansing ist ja unser Schirmherr, hat letztendlich selbst die Konzeptidee gehabt fürs Promi-Kellnern und wir freuen uns jedes Jahr wie Bolle drauf. Also gerne am 7. September zu den Aali-Terrassen kommen.
Ja. Das sehr hört schön. Sich gut an.
Ja.
Ja, und in diesem Sinne läuten wir auch die Sommerzeit ein und wünschen euch natürlich auch schöne sommerliche Zeiten.
Genau. Wer in den Urlaub fährt, schönen Urlaub. Wer zu
auch
Hause
das
bleibt.
Mit Stoma geht das.
Genau. Man genau. darf auch im Meer baden, so lange wie man will. Also ich habe da noch nie Probleme mit meiner Versorgung gehabt, auch nicht im Meer.
Außer, dass du nicht alle Beutel dabei hattest, das sollte man natürlich berücksichtigen.
Man sollte genug Versorgung mitnehmen in den Urlaub und dann wird das auch alles schön, genau.
Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit und hoffentlich bis bald mal wieder.
Ich sage auch vielen Dank und hoffentlich bis bald.
Ja, tschüss. Schöne Zeit.
Tschüss.